Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Podcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurbranche. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in filialisierten Friseurunternehmen. Schön, dass du reinhörst. Hallo ihr Lieben, ich bin zurück aus den Herbstferien. 2 Wochen waren das hier in Sachsen. Ich war ein bisschen unterwegs mit meinen Kindern und habe die Zeit sehr genossen und auch ruhige Momente gehabt, um mich selber zu reflektieren. Und die Frage, die ich mir gerne stelle, wofür? Wofür mache ich das? Wofür engagiere ich mich in der Branche? Wofür gehe ich diesen Podcast-Weg und so weiter? Und die Antwort ist recht einfach und sehr präzise bei mir, denn ich tue das alles als Friseurfreund.biz für mehr finanziellen Spielraum in unserer geliebten Branche. Ich möchte mit allem, was ich tue, dafür sorgen, dass Unternehmen, Friseurunternehmen, leichter Investitionen tätigen können, Investitionen in Mitarbeiter, in Ausstattung, in Weiterbildung, in alles, was man eben so braucht, für ein gutes, angenehmes Arbeiten in einem Unternehmen, für eine gute Arbeitskultur. Dafür brauchen wir finanzielle Mittel und die gehen am besten zu erwirtschaften, indem wir die Preise in unseren Unternehmen entwickeln. Und wie das geht, dafür gibt es meine Begleitung. Ich kann euch dabei ja unglaublich gut helfen, mit ganz viel Erfahrungsschatz von ganz vielen Anpassungen, die ich schon begleitet habe, auch euer Preiskonzept so zu strukturieren, dass ihr im Alltag Vorteile davon habt, aber vor allem natürlich auch in der Monatsabrechnung. Auf Deutsch ist es einfach mehr an der Kasse und damit eben mehr finanzieller Spielraum für euer Unternehmen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt mich einfach an und wer eine Zahl braucht, dem kann ich sagen, zwischen 11% und 19% sind bisher immer Umsatz plus rausgekommen und dementsprechend lohnt sich so den Weg, das eben auch wirklich professionell mal anzugehen und es gut vorzubereiten, damit auch die Preisangst in den Köpfen der Friseuren möglichst klein ist. So, das von meiner Seite als kleines Update. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch abholen zu meiner heutigen Podcast-Gästin. Sie heißt Kerstin Lehmann und war in der L'Oréal-Welt sehr, sehr viele Jahre eine ja, unglaublich wirkungsvolle Persönlichkeit. Sie hat ganz viele Events organisiert, aber auch insgesamt die Branchenentwicklung aus meiner Sicht sehr vorangetrieben. Sie hat unglaublich viele Jahre Erfahrung und das merkt man in diesem Gespräch. Es ist ein sehr besonnenes Gespräch aus meiner Sicht. Und wir erfahren viel darüber, wie die Branche damals mal war, was sich in der Arbeitswelt bei uns so verändert hat. Und im letzten Teil dieses wunderbaren Gesprächs geht es um Führungskultur. Und zwar Führungskultur am Beispiel des Pferdesports. Denn das ist eine große Überraschung, die im Podcast mir serviert wurde von Kerstin Lehmann, was sie mit dem Thema Pferde zu tun hat. Aber hört selbst rein, bleibt bis zum Ende dran, denn gerade das Ende ist auch nochmal etwas, was man sich oft öfter wieder anhören kann für alle die, die in Führungsverantwortung stehen. So, und jetzt, bevor ich euch viel Freude wünsche, noch natürlich den Wunsch, lasst ein Abo da, schickt diese Podcast-Episode gerne in eurem Umfeld rum und wer mir einen Kommentar schreiben will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, Bewertungen natürlich immer auch gern. So, und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dieser Episode mit Kerstin Lehmann. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode und ich grüße meine Gästin. Kerstin Lehmann ist heute da und Kerstin Lehmann ist, glaube ich, eine der Personen in der Branche, die alle kennen, zumindest alle, die in irgendeinem Kontakt zu L'Oréal stehen. Denn dort hast du, liebe Kerstin, eine riesen Historie hingelegt und ja, deinen Namen berühmt gemacht, mehr oder weniger. Also man kennt dich und trotzdem kennen nicht alle alles, denn ich habe gerade schon gelernt, dass du eine unglaublich passionierte Dressurreiterin bist und deshalb auch das schöne Bild im Hintergrund hängt. Also für alle, die bei YouTube jetzt schauen, könnt da mal gucken, was da hängt. Kerstin, danke, dass du dir Zeit genommen hast in deinem neuen Lebensabschnitt und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo.
Hallo, sehr gerne. Ehrlicherweise freue ich mich auch drauf, weil ich habe noch nie in einem Podcast mitgespielt. Entweder hat sich keiner gewagt, mich zu fragen oder ich hatte keine Zeit. Ich weiß es nicht genau. Ich habe schon viele Videos gemacht, viele Interviews gegeben, aber in der Tat ist das hier Premiere.
Der erste
Insofern
Podcast.
Freue ich mich auch.
Und da hast du schon was reingeworfen, den nehme ich direkt auf den Ball. Nämlich, vielleicht hat sich keiner gewagt und das nehme ich an, weil bei mir war es so, dass ich dich schon lange auf der Liste habe und so denke, ah, Kerstin Lehmann, müsstest du mal fragen. Und dann las ich irgendwann, dass du dein berufliches Wirken bei L'Oréal eindämmst oder beendest. Und dann dachte ich, komm, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt schreibst du mal an. Denn du bist ja schon eben eine Branchengestalterin seit wirklich vielen Jahren, eine sehr, sehr aktive, enthusiastisch, so habe ich es von außen immer wahrgenommen, also jemand, der mit viel Herzblut der Sache auch nachgeht, ne? Und auch vielleicht mit einer Form von kämpferischer Klarheit, so kam es immer draußen an, kannst mal sehen, ne? Und du hast natürlich viel Erfahrung und sowas mag ich immer sehr in diesem Podcast, auch mal zu horchen, was sind denn die historischen Themen, was hat sich so verändert, wie war denn die Zeit auch damals, also wir wollen jetzt nicht von früher erzählen die ganze Zeit, aber interessant ist es ja schon, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Wie geht dein Leben auch weiter? Aber da surfen wir gleich durchs Gespräch. Erste Frage, die alle Gäste bekommen. Welche Qualität wollen wir denn heute in das Gespräch reingeben? Welche Qualität willst du reingeben, Kerstin?
Ich möchte keine besondere Qualität reingeben. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin. Ich bin bekannt dafür, dass ich sehr authentisch bin, sehr ehrlich, vielleicht manchmal etwas zu ehrlich, direkt, aber sehr zuverlässig. Und ich glaube, wenn wir das Gespräch so führen, haben wir auch für die Zuhörerinnen den richtigen Ton getroffen.
Das denke ich. Vielen Dank dafür. Und ich werde auf jeden Fall als Qualität reinbringen, ja, diese Ehrlichkeit auch mit herauszufordern, ne? Also auch mal vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, die man rückblickend vielleicht anders beantworten würde, als man noch mittendrin war. Wir werden schauen, wo wir vorbeikommen. Und deine Authentizität da sozusagen auch zu nutzen. Also danke für die Offenheit, die damit auch entsteht. Ja, sehr gut. Kerstin, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin super in den Tag gestartet. Der Wecker hat um 6.30 Uhr geklingelt, weil ich wusste ja, heute musst du früh aufstehen. Und außerdem ist es mega heiß da draußen oder wird es. Ich habe mich 5 Minuten umgedreht. Bin dann aufgestanden, in die Reithose gesprungen und bin zu meinem Pferd gefahren, weil ich habe gedacht, wir werden das Pferd bei dieser Hitze nicht quälen. Wir reiten sehr, sehr früh im Schatten und fangen einfach mal mit einem entspannten, leichten Training für uns beide an.
Ach toll. Okay, also schon eine Stunde auf dem Pferd oder länger? Wie lange ist so eine Pferdesession dann?
Ach, der hatte die letzten Wochen ein bisschen viel gearbeitet. Ich habe so eine halbe Stunde vernünftiges Training gemacht mit Schritt, Trab und Galopp. Und da ist es ein junges Pferd, dem muss ich noch einiges beibringen. Und wir haben da so eine Möglichkeit, außen um die Reitanlage rumzureiten. Da ist so ein kleiner Bach und ein Holzstapel. Und für alle, die Pferde jetzt nicht so genau kennen, da haben die schon mal ein bisschen Respekt vor. Und dann dachte ich, heute ist der Tag, um auch mal ihm was Neues beizubringen und außen an dem Holzstapel, an dem Bach vorbeizureiten. Das wollte er. Ja, er ist Florestini, wir werden ihm einen Namen geben. Also, er hat einen Namen. er wollte das nicht. Okay, dann habe ich gedacht, okay, nee, du musst da heute vorbei. Wir steigen ab, wir führen dich vorbei. Wir führen ihn auch wieder zurück. Dann bin ich wieder aufgestiegen. Und sind wir vorbeigeritten und hatten ein großes Erfolgserlebnis, weil dann hatte das anstandslos gemacht und haben beide gestrahlt, weil war echt schön heute Morgen in der Sonne.
Das klingt gut und wir hatten das gerade im Vorgespräch schon, dass du viel mit Pferden, dass du da eine Riesenpassion dafür hast und auch im Vorgespräch haben wir schon ein Thema entdeckt, das heute dann noch kommen wird im Podcast, nämlich das Thema Führung zwischen Pferd und Mensch oder zwischen Mensch und Pferd in der Richtung oder auch andersrum. Und was da die Parallelen sind, auch zwischen Menschen. Das ist heute so zufällig reingestolpert, das Thema. Aber fand ich sehr interessant. Und ich möchte dich fragen, gleich an der Stelle, du bist so passioniert, leidenschaftlich für Pferde. Ich habe gerade im Intro schon gesagt, du bist auch sehr passioniert für die Friseurbranche unterwegs gewesen. Was sind noch so Leidenschaften in deinem Leben, die du pflegst? Das ist fast schon eine sehr private Frage, aber sowas. Bist du insgesamt so eine sehr passionierte Person?
Ich glaube, ich bin eine sehr fokussierte Person.
Ja.
Also ich bin super fokussiert und dann auch sehr treu. Außer vielleicht, ja, ich bin einmal geschieden. Okay. Aber das ist mal was anderes. Ansonsten ist ich habe eine Familie. Unser Sohn ist 22, bin verheiratet, liebe diese Familie und mein Mann und unser Kind sehr. Wir machen sehr, sehr viel zusammen, wir kochen viel zusammen. Es ist einfach total schön, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Die Friseurbranche, da bin ich ja sozusagen reingeboren, weil ich komme ja aus einem Friseurhaushalt.
Okay.
Und ich habe in einem Interview gesagt, ich bin sozusagen mit dem Kamm und der Bürste und dem Föhn geboren. Ja, so
So
war
war
es. Bin jetzt nicht so sicher, ob ich den Puppenwagen durch den Salon meiner Eltern geschoben habe, aber ich habe relativ schnell damit gearbeitet, also auch schon während der Schulzeit. Für mich war diese Friseurbranche, das war irgendwie, oder ist es immer noch, es ist mein Leben und ich bin so froh, dass ich mich dafür entschieden habe und ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, Kerstin, du hast das Richtige getan. Und es gab viele meiner Chefs, die immer gesagt haben, boah, du hast einen Orden verdient für diese lange Zeit. Also insgesamt waren es ja 37 Jahre, die ich in der Branche gearbeitet habe. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe keinen Orden verdient. Es macht einfach mega Spaß. Die Leute sind so, so nett, so authentisch, so ehrlich. Mit denen kann man so toll reden. Das ist irgendwie mein Ding. Und deshalb bin ich auch aus dieser Branche niemals rausgegangen, obwohl es genügend Anfragen gegeben hat, nicht nur von Konkurrenzunternehmen, sondern auch andere. Ja, und mit dem Pferd war es halt so, wie gesagt, ich komme aus Norddeutschland, das ist ja das Land der Pferde. Und ich wollte immer reiten und meine Eltern hatten nicht das Geld, mir ein Pferd zu kaufen. Und dann habe ich halt mit einmal die Woche angefangen. Und auch das war für mich so ganz genau das Richtige und deshalb habe ich auch das weitergemacht. Jetzt kann man sagen, na ja, ein bisschen engstirnig, ein bisschen fokussiert. Ich würde sagen, ich bin total glücklich mit meinen Leidenschaften und andere Leute müssen das ja nicht toll finden, aber ich finde es toll.
Es scheint zu dir zu passen, ne? Und für alle, die jetzt hier zuhören, dieser Podcast hier hat ja auch immer mal so einen leicht psychologischen Aspekt, ne? Beziehungsweise ein tiefes Interesse an den Beweggründen von Menschen. Und ich glaube, einige, die jetzt zuhören, haben vielleicht schon auch so ein kleines, so eine Idee im Bauch, so, hey, ein Leben zu führen, was so ganz zu einem passt, ist natürlich auch ein riesen Glücksgriff, ne?
Ja.
Also eine Familie zu haben, Scheidung, ich bin auch geschieden, aber nicht ganz, aber bin gerade mit drin, ne? Das ist das eine. Aber ein Leben zu haben, wo man sagt, von Anfang an, das war gut. Friseur zu lernen war toll, die L'Oréal-Zeit war toll oder die 37 Jahre in der Branche waren toll, ne? Ich musste mich nicht zur Arbeit quälen. Ich habe ein ganz tolles Hobby, was mich mein Leben lang begleitet. Ist bei mir der Radsport übrigens, ne? Und ich habe eine Familie, die ich über alles liebe, du auch, ne? Und das sind die großen Prioritäten und Eckpunkte. Wer kann das sagen, ne? Dass es alles so zueinander passt und so ein Glücksgriff fast schon. Ist toll.
Ja, das ist meine Schwester. Ich habe eine Schwester, die ist ein bisschen jünger als ich. Die hat das einmal zu mir gesagt und hat gesagt, mein Gott, du kannst einfach nur glücklich sein. Bei dir passt alles. Es ist eigentlich noch nie was schiefgegangen. Toi, toi.
Ja, genau.
Und ich bin auch wirklich, wirklich sehr dankbar dafür. Also, das ist so. Und das ist so. Und ich glaube, ich könnte auch den Job immer deswegen nur so gut machen, weil ich so in mir den persönlichen Frieden hatte. Also ich mochte das ja sehr, was ich getan habe. Ich habe es wirklich geliebt. Events kann man eigentlich gar nicht toppen. Events sind Events. Und wenn es dann doch mal länger war und wir haben, wie du sicherlich auch und viele andere, die hier zuhören, auch sehr, sehr viele Stunden gearbeitet. Wir sind sehr oft ans Limit gegangen. Aber es war halt trotzdem immer in Ordnung und dann bin ich halt am nächsten Tag zu meinem Pferd gefahren oder habe mit meiner Familie gegessen oder gekocht und dann war alles wieder gut. Und ich glaube, ich habe aus diesem Dreiklang einfach sehr, sehr viel persönliche Kraft genommen.
Toll. Kann man nur jedem wünschen. Liebe Kerstin, wie ist dein Werdegang gewesen? Also Friseurfamilie haben wir schon gelernt, irgendwo im hohen Norden. Und
Genau.
dann hast du Friseur auch gelernt, wahrscheinlich Friseurin, ganz klassisch.
Genau, meine Eltern hatten ein Friseurunternehmen im hohen Norden, also Cloppenburg bei Bremen, Oldenburg, ne? Man sagt ja auch, ich spreche ja nicht mehr so Norddeutsch. ist wahrscheinlich jetzt auch weg nach so vielen Jahren hier im Rheinland. Ja, also die hatten, meine Eltern hatten ein Friseurgeschäft und Parfumerien war ein bisschen größeres Unternehmen. Also nicht so groß, aber so ein bisschen für so ein ländliches Gebiet war das schon okay. Und dann habe ich gesagt, in der 10. Klasse, so, und am Ende, jetzt im Sommer, werde ich abgehen und Friseur lernen. Und dann haben meine Eltern gesagt, das tust du nicht.
Ach, oh, wieso denn das? Mal, es war noch mal
Das tust
goldene
du
Zeit.
nicht. Sie haben gesagt, also musst wissen, mein Vater, den ich unfassbar geschätzt habe, der leider verstorben ist, hatte eine Kindheit, wo er immer daran gelitten hat, dass er kein Abitur machen durfte und nicht studieren konnte. Das hatte sein ganzes Leben, hat er uns das immer erzählt und da hat er darunter gelitten und ich habe immer gesagt, Papi, du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Mit Studium wäre das auch nicht anders gewesen, ne? Also, aber ich glaube, es war so tief in seinem Kopf verankert, dass seine Kinder es anders haben sollten als er, dass er mir gesagt hat: Pass auf, Kerstin, du kannst Friseur lernen, kein Problem, aber erst machst du Abitur. Wenn du es dann immer noch möchtest, gerne. Dann habe ich, braves Mädchen, dann habe ich das Abitur gemacht. Und wissen vielleicht auch wenige. Bin ja bei Marlies Möller gestartet in Hamburg mit der Ausbildung.
Spannend.
Was ein toller Start war, tolles Unternehmen, tolle Frau, tolle Familie, war wirklich gut, also sehr gut. Und habe dann aber nach einer gewissen Zeit gedacht, ich möchte eigentlich mehr für die Branche tun, als einzelnen Kundinnen sozusagen ein schöneres Outfit geben. Ich möchte einfach mehr Impact in die Branche geben und habe dann gedacht, wir müssen das hier schneller durchziehen. Und habe dann bei meinen Eltern die Friseurausbildung zu Ende gemacht. Bin auch parallel angefangen, BWL zu studieren in Köln. Habe während des Studiums in einem kleinen Salon in Köln weitergearbeitet, weil ich wollte ja sozusagen den Kontakt zur Basis nicht verlieren. Und habe dann nach dem Studium gesagt, ja, okay, so, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich gerne in die haarkosmetische Industrie. L'Oréal war nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl wollte mich nicht.
Jetzt, also das kann das sagst du jetzt so, ne? Und jetzt bin ich ja fast gezwungen zu fragen, was die erste Wahl war. Wenn du es sagen willst. Du warst
Da,
so
da,
lange
ich,
treue
da, da, ich, das,
L'Oréal-Kollegin.
da ich das in dem Kontext auch direkt schon meinem Geschäftsführer gesagt habe, kann ich das auch heute mit einem Lächeln sagen. Ja, die erste Wahl war Wella damals gewesen, weil zu dem Zeitpunkt war Wella für mich als jemand, der überhaupt, also nur von außen im Prinzip auf die Branche blickte, schon ein sehr bedeutendes Unternehmen mit großem Impact. Es war für mich so ein Friseur. Fokus-Thema. Und so, da hatte ich mich beworben. Ich hatte aber parallel bei Lancôme, was ja zur L'Oréal-Gruppe gehörte, Praktika gemacht.
Duft, Lancôme, Duft, ne? Düfte hauptsächlich.
Also Hautpflege,
Okay, ah ja, stimmt,
also
ja.
ne, Hautpflegedüfte und so weiter und hatte da aber schon Praktika gemacht. Sodass ich meinen Kontakt natürlich zu L'Oréal zu dem Zeitpunkt auch schon da war. So, und dann waren die ersten einfach nicht schnell genug. Sie haben noch nicht mal abgesagt, aber sie waren einfach nicht schnell genug. L'Oréal wollte mich gerne haben.
Ja, genau.
Und
Das sind
dann
ja
habe ich
Wege, das
gesagt,
sind ja Kreuzungen im Leben, Masu. Du, kurze Anekdote dazu. Ich hätte auch Friseur eigentlich bei einem anderen Unternehmen gelernt. Und hätte ich dort gelernt, wo ich eigentlich hin wollte, der mich aber aufgrund von wirklich einer Verspätung meiner Abgabefrist, einen halben Tag zu spät, habe ich was abgegeben. Da hat er gesagt, mache ich nicht. Du, damit bist du raus. Dann habe ich beim anderen Unternehmen angefangen. Das war ein größeres Unternehmen mit 10 Salons. Und seitdem bin ich Fan von großfilialisierten Unternehmen. Punkt. Das war der Richtungswegweiser. So, ne? Also sonst wäre das nie
also,
gekommen wahrscheinlich. Ne? Und bei dir
ich
ist
glaube,
halt ähnlich.
es gibt so Zufälle im Leben.
Genau.
Und wie gesagt, ich hatte neulich nochmal mit einer Wella-Führungsperson gesprochen. Da war ich auch schon raus von L'Oréal, da konnte ich mir so ein bisschen mehr Ehrlichkeit erlauben.
Ja.
Ich sagte, tja, dann sagt er, tja, schade.
Genau. Ja, das ist toll.
Ja,
Gut.
also wie gesagt, ich bin dann bei L'Oréal gestartet, zuerst in dem selektiven Bereich.
Also jetzt muss ich kurz rein, Kerstin, gib uns mal kurz eine Jahreszahl. Also nur so über den Daumen, muss nie genau sein. War das?
Wann? Ich kann das genau sagen. August 1987.
Ach krass, okay. Ja, crazy.
37 Jahre.
Gut. Okay.
Genau, ich bin dann bei Lancôme gestartet, wie gesagt, in der selektiven Division von L'Oréal. Und war da Assistentin der Geschäftsführung. Habe da ein Projekt gemacht, es ging um Kosmetikkabinen, weil auch da die Verbindung, ne, so Menschen an Menschen verschönern, Service, das war für mich immer wichtig. Und habe aber nach 2 Jahren gesagt, also Entschuldigung, ich wollte immer Friseur. Ich möchte immer noch Friseur. Und dann war das damals ganz spannend, weil L'Oréal war ja noch nicht so groß und so zusammengesetzt, wie das heute ist. Und in der Tat musste ich mich dann wirklich nochmal offiziell bewerben mit einer schriftlichen Bewerbung. Und bin dann direkt nach Karlsruhe, damals war L'Oréal ja in Karlsruhe gestartet als im Marketing, als Produktmanager, Kooperation.
Verrückt. Okay.
Und von da aus ging es weiter. Ich hatte, man war relativ, was heißt lange im Marketing, frag mich, 8 Jahre vielleicht oder 6. Und dann sagte man, ja, wir würden so die Profile, die sowohl ein Studium haben als auch eine Friseurausbildung, als auch einen familiären Hintergrund, gibt es nicht häufig.
Ja, genau.
L'Oréal hatte damals entschieden, dass sie gerne so ein Profil für den Bereich Education, Event, Kommunikation haben wollten. Passt. Und dann war ich die Frau der Wahl. So, und von da aus habe ich zuerst für L'Oréal professionell gearbeitet, aber danach ziemlich schnell für alle professionellen Marken, auch für Kerastase und Redken. Und dann kam so rechts ein bisschen was dazu, wie Salon Emotion, Consumer Experience oder Krisenkommunikation. Es ging immer mal ein bisschen was weg und ein bisschen was dazu.
Ja.
Sodass ich so auch im Lebenslauf eigentlich die gleiche Position hatte, aber für mich persönlich ja ganz viele unterschiedliche Sachen getan habe.
Das glaube ich. Ja, diese Jobs, also gerade wenn du schon sagst, das war in Karlsruhe, hat das alles begonnen, ne? Das war mir gar nicht klar. Für mich ist L'Oréal schon immer Düsseldorf so, ne? Oder halt Paris. Und dass sich die Jobs geändert haben, das war ja, ist ja, also über so eine lange Zeit bleibt ja nur der Name gleich. Ne? Und die
absolut. Viel, ja. Also ich meine, und selbst die Markennamen ändern sich von, es ist ganz am Anfang L'Oréal Technique professionell und dann L'Oréal professionell und dann mit Paris und ohne Paris. Also selbst die Logos in der Zeit haben sich geändert. Natürlich geht die Zeit voran und man muss ja immer up to date sein, klar. Aber da ist schon ein bisschen was passiert. Und wenn ich heute eine Präsentation sehe, also für diejenigen Gästinnen, die oder Zuhörerinnen, die jetzt jünger sind, so ganz am Anfang gab es ja noch Folien, ne? Die auf so einen Tageslichtprojektor gelegt wurden.
Genau.
Und damit man für so große Präsentationen vor Paris nicht immer alle Folien neu machen musste, hat man dann zum Teil mit Tippex die Originalblätter sozusagen korrigiert und dann wieder neue Folien davon gemacht. Und der große Hype war ja dann schon mal eine elektrische Schreibmaschine mit Korrekturband. Sowas gab es ja sonst nicht.
Ich bin froh, dass du kurz die Jahreszahl genannt hast, weil das klingt wirklich für so jüngere Menschen, klingt das ja wie, oh Gott, von welchem Jahrhundert reden die, ne? Aber das ist ja alles gar nicht so lange her, dass es hier iPhones oder irgendwas gibt, ne? Das ist ja noch nicht so lange da. So, oder eben PowerPoint, ja, dass wir das ja alle so schlicht nutzen, dass das so Standard ist, ne?
Ich kann ja gar nicht. Genau, weil PowerPoint ist ein gutes Beispiel. Ich meine, PowerPoint, ne, wir korrigieren alle bis zur letzten Minute, ne? Da hier noch ein Buchstabe, da noch, ne? Also man kann ja wirklich bis zur letzten Minute korrigieren.
Richtig.
Aber damals für die Präsentation haben wir Dias gemacht. Das heißt, es gab hier so ein Formular, da hat es auf das Dia geschrieben, was da draufstehen sollte. Normalerweise gab es eine Dreierprojektion. Da waren halt Dias in 3 Karussellen nebeneinander. Hauptsache, die Technik funktionierte. Und dann gab es halt eine Dreierschaltung und Dias liefen weiter. Und die Abgabe war 2 Wochen, bevor der Termin war.
Da also es ist heute auf den Punkt, was dort draufsteht. Ne? Ja, genau.
Unvorstellbar, wie sich die Technik, also die Technik, aber vor allen Dingen auch die Arbeitsweisen sich geändert haben. Und ich glaube, das ist auch noch so mal so ein wichtiger Punkt, wenn ich sehe, wie ich gestartet bin, wer da in Meetings sein durfte, wer da in Meetings was sagen durfte, wie die Meetings abgelaufen sind und wie auch die Art der Zusammenarbeit gelaufen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Das sind zwei Welten. Das ist unvergleichbar, weil wir kommen ja aus einer Arbeitskultur. Gut, als ich Führungskraft war, saß ich in einem hübschen Eckbüro mit zwei Fensterfronten. Da war man ja ziemlich wichtig, wenn man sowas hatte, ne? Sage ich jetzt mal schmunzelnd. Kann aber auch schmunzelnd sagen, ich habe dieses Eckbüro nur deshalb bekommen mit der tollen Aussicht, weil jemand die Pläne falsch rumgehalten hatte. Eigentlich war das nämlich das Büro für den Geschäftsführer.
Schön Statusglück gewonnen.
Ich durfte das behalten. So, und ich hatte einen Schreibtisch, eine Sekretärin, Assistentin im Vorzimmer, die hat meinen Kalender geführt. Es gingen den ganzen Tag Leute rein und raus. Und wir haben Meetings in meinem Büro gemacht. So. Also heute bei L'Oréal, wir haben da einen Open Space. Es gibt keine Privilegien für niemanden mehr. Fenster gibt es immer noch, weil für alle diejenigen, die das Gebäude kennen, das ist halt ein sehr hohes Gebäude mit vielen Fenstern drin. Es gibt einen Open Space, es gibt viel mehr Platz für spontane Meetings, Community Building. Die ganze Art, im Team zu arbeiten, ist völlig anders, mal abgesehen von der Bootskultur. Also als ich anfing, okay, Kostümchen, ne, Hosenanzug und jeder hat hier jeden gesiezt. Seit 10 Jahren oder ich weiß es, 15, da duzt dich sozusagen die jüngste Praktikantin. Was grundsätzlich gar kein Problem ist, kann man alles tun. Es ist halt nur, um zu sagen, es hat sich einfach sehr, sehr viel geändert, auch in dem Verhalten der jungen Mitarbeiter, die dazugekommen sind.
Jetzt überlege ich, ob wir den ganzen Generationsthema aufmachen oder nicht. Wir lassen es zu.
Wir lassen zu.
Wir lassen es zu.
Wir lieben Gen Z.
Genau. Ich finde es, ich habe eine Frage, seit du von dieser Zeit da erzählst mit den Dia-Projektoren. Das muss doch viel entspannter trotzdem gewesen sein. Also, weil es nicht so eine Hektik, so einen Optimierungswahn gegeben hat. Irgendwann war das safe, also fertig. Und dann, also ich habe das Gefühl, es ging ein bisschen mehr nacheinander zu deiner Startzeit. Was ja, ich meine, die 90er Jahre, ne? Das ist jetzt nie alles, ist ja eben nicht das letzte Jahrhundert. Wie nimmst du das wahr? Also mal im Vergleich zu den letzten Jahren, die du jetzt gemacht hast, wo das alles so, man könnte modern sagen, agiler geworden ist, aber das Agile hat ja auch nicht nur Vorteile.
Ich überlege gerade, ob ich damals weniger Zeit gearbeitet habe, weniger effizient gearbeitet habe. Wahrscheinlich schon. Gut, ich meine, manche Dinge gingen halt nicht schnell. Du musstest halt drauf warten. Also, wie es mit diesen Dias war oder mit diesen Folien. Ich nehme es zurück. Ich glaube, es war ein entspannteres Arbeiten. Es war vielleicht der gleiche Zeitbedarf, aber du hattest nicht so viele Parallelaktivitäten, also die man heute hat. Ich meine, allein die Kommunikationsgeräte, es gab halt damals ein Telefon, sowas mit einer Wählscheibe, dann vielleicht mit einer Taste. Aber wenn ich heute Informationen bekomme, bekomme ich die übers Handy, über Teams, über den Computer, gut, telefonieren tut ja eigentlich sowieso kein Mensch mehr. Aber es kommen halt viele Impulse aus unterschiedlichen Kommunikationskanälen und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr dicht und sehr schnell geworden. Das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und ich glaube, es ist besonders dicht und schnell geworden nach Corona.
Bin ich
Das gab
absolut
für
bei
mich
dir?
nochmal so einen richtigen Break, ja.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe das Gefühl, dass die Industrie in den letzten Jahren auch nochmal beschleunigt hat, was das Thema Angebot, Innovation und Neues für den Friseur ist. Und wir damit sogar stellenweise die Friseure eigentlich überfordert haben oder verloren haben. Also so schnell wie wir mit Innovationen kamen, also die ganze, ich nehme jetzt L'Oreal und Bella und Colte alle mal in einen Sack rein und sage, hey, da haben wir ja so viel Druck auch auf die Branche gemacht, das noch machen, das noch lernen und da noch besser werden. Und haben uns dann teilweise gewundert, warum es gar nicht umgesetzt wurde in den Salons. Kannst du das auch so wahrnehmen oder hast du das so rückblickend auch? Dass du denkst, wir waren ganz schön schnell und ganz schön fordernd als Industrie?
Ich kann ja nur für meinen Arbeitgeber sprechen, ne? Die anderen kenne ich nicht so gut. Ich glaube, dass L'Oreal sehr oft sehr früh war mit Innovationen und mit Konzepten. Wenn ich an mein eigenes Beispiel denke, L'Oreal Professional Beauty School. Wir waren einfach 3 Jahre zu früh. Mhm. So war es. Das Gleiche gilt vielleicht auch für Produkte. Da muss man allerdings sehen, ich glaube halt, du hast halt immer Produkte, die halt 1:1 durchgehen, weil sie das Herz des Konsumenten treffen oder auch das Herz des Friseurs und andere Produkte, die vielleicht dann weniger relevant sind. Ich glaube, man braucht eine gewisse Menge an Produkten, damit natürlich das Angebot für jeden passt.
Ja, klar.
Falls das dann nicht akzeptiert werden soll, muss man das Produkt halt wieder vom Markt nehmen. Ich glaube halt auch, dass die Endverbraucherin mehr innovationsgetrieben ist, als die Friseure das glauben. Weil die Endverbraucherin möchte schon gern was Neues. Also gibt es irgendwas Neues? Gibt es eine neue Farbe? Gibt es ein neues? Ich meine, eine ganze Modeindustrie lebt von Neuigkeiten.
Ja. Ne?
Während es beim Friseur vielleicht von der Friseursicht eher reduziert ist mit den Neuigkeiten. Trotzdem glaube ich, wenn die Industrie Neuheiten bringt, dass man zumindest eine Chance auf einen Impuls hat für die Endverbraucherin. Und ich glaube, dass man mit diesen Impulsen auch eine Branche weiterentwickeln kann. Insofern mag sein, dass der ein oder andere Hersteller, auch L'Oreal, mal ein bisschen viel Neuigkeiten gebracht hat. Aber ich sehe das als Chance für eine Wahl des Friseurs. Er kann das ja nehmen oder kann das nicht nehmen. Und ich sehe das auch als Chance für eine Marktentwicklung.
Fand ich schön, dass du sagst, das ist einfach auch ein Impuls, ne? Wo war ich jetzt? Kannst du nicht sagen, irgendeine Veranstaltung? Da ging es um, wie sich der Markt, der Beauty-Markt entwickelt. Und da war dieses Impulsgeschäft, also dekorative Artikel, also Nagellack und Co. Und vor allem halt Gesichtsbemalung, hätte ich fast gesagt, Männeraussprache, ein Riesenplus, also Milliardenumsätze im Plus, das da kommt dazu. Und dann war die Friseurbranche, leider Gottes, mal wieder weit abgeschlagen. Also mit ein bisschen Glück bleiben die Umsätze, wo sie sind, werden vielleicht ein bisschen besser, aber halt ganz flache Kurve, ne? Und der ganze andere Beauty-Bereich so ab durch die Decke als Prognose in den nächsten Jahren. Und da habe ich wieder gedacht, Mann, was machen wir da falsch als Friseure? Hast du da eine Idee zu oder einen Gedanken oder auch eine Stimmung?
Also ich glaube, dass die Chance für professionelle Produkte, auch für den Verkauf von professionellen Produkten, sehr gut ist. Weil die Endverbraucherin heute, insbesondere die deutsche Endverbraucherin, die ist ja so gepolt auf, okay, was kann das Produkt? Ist das bewiesen? Hat das irgendeinen professionellen Hintergrund? Funktioniert das wirklich? Ne? Also wir sind da ja so super deutsch. Wir kaufen ja nicht so Schnickschnack, sondern super deutsch. Das heißt, in den letzten Studien, die ich gelesen habe, sieht man sehr klar, dass die Endverbraucherin professionelle Produkte im haarkosmetischen Bereich nachfragt. Man sieht aber auch, dass die Nachfrage gar nicht befriedigt wird, weil vielleicht die Friseure die Chance nicht sehen und den eigenen Fokus auf diese Produkte nicht legen. Ich glaube schon, also ich glaube, die letzte Zahl ist 2% der Friseur deckt mit den Verkäufen im professionellen Bereich nur 2% der Nachfrage, der potenziellen Nachfrage der Endverbraucherin ab. Und das ist eine große Chance, finde ich, über die man reden sollte.
Naja, wenn ich, also die 2% kannte ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen, wenn ich sehe, was die Umsatzzahlen, Verkaufsprodukte in Unternehmen sind, die ich begleite, dann stimmt das. Und was ich aber sehe, ist natürlich, oder was dann immer kommt, naja, online ist ja wieder viel billiger. Und ich nehme es gleich mal vorne weg, weil wir müssen uns gerade anfangen zu rechtfertigen. Aber ich sage auch, das Impulsgeschäft im Salon ist ja trotzdem eine Option. Also es nicht anzubieten, weil man eben die Sorge hat, dass die Kunden es einfach billiger kauft, ist ja auch nur eine Form von so ein bisschen Schutzbehauptung, ne? So, weil man weiß ja in dem Moment nicht, ob die Kunden einfach doch sagen, ja komm, jetzt habe ich ja gerade 300 Euro für mein Balayage bezahlt, da kommt es jetzt auf die paar Euro fürs Shampoo nicht an. So.
Naja, das ist ja auch ein Thema von, wie mutig bin ich als Mitarbeiter, ein Produkt zu einem gewissen Preis anzubieten oder auch nicht. Wenn ich denke, okay, meine Kundin hat schon so viel Geld gerade ausgegeben für eine technische Dienstleistung, Gottes Willen, vielleicht ich entscheide mal für meine Kundin, dass sie jetzt das Geld nicht mehr hat, um vielleicht noch ein Haber zu kaufen, Kerastase oder so. Finde ich das eigentlich schade, weil lassen wir doch die Endverbraucherin entscheiden, ob sie das möchte. Was allerdings sein muss, und das sehe ich als Endverbraucherin, wenn ich selber mal zum Friseur gehe, auch kritisch, ist die Beratung. Hm. Ist die Beratung wirklich so gut, dass ich bereit bin, das Produkt jetzt zu kaufen oder nicht?
Hm. Also das ist gerade so ein bisschen umstrickt mit dem Wort, wir sind da so super deutsch, ne? Und ich nehme das auch wahr, dass meine Autos etc., der Deutsche kauft ja im Grunde immer Qualität. Ne? Wir bauen irgendwelche stabilen Häuser für die Ewigkeit zum Weitervererben, auch wenn es das Dreifache kostet, ist egal. Ne? Hauptsache hält. So, und nur die beste Keramik ins Bad und so Geschichten. Ne? Das machen wir alles. Nur eben bei dem Bereich Haare und Co. Irgendwo bricht das da so ein bisschen ab, habe ich manchmal das Gefühl. Also der Friseur hat ja, also weiß ich nicht, das schaue ich jetzt mal als Thema rein, als These. Ich habe das Gefühl, der Friseur wird in der Konsumpriorität immer weiter nach unten durchgereicht. Also überhaupt kein Problem für ein neues Telefon 1.500 Euro irgendwo hinzulegen. Das wird einfach gemacht. Aber ein Haarschnitt für 100 Euro kriegst du kaum durchgesetzt. Gefühlt.
Ja, sowieso die Frage, wohin sich die Branche entwickelt. Ne? Ich meine,
Was ist denn da deine Sicht? Sag mal.
Wird die, also gut, ich glaube, dass die Branche gerade in einem großen Umbruch ist. Ich glaube, dass die größeren Unternehmen, die einen vernünftigen Dienstleistungspreis nachfragen, die noch einigermaßen Mitarbeiter haben, dass das funktioniert, also eher im Premium-Segment. Mhm. Ich glaube, dass auf der anderen Seite die Kleinunternehmen, also sehr kleine Unternehmen, Ein-Mann-Betriebe oder so, die vielleicht auch im Premium-Segment selber arbeiten, das muss ja nicht heißen, dass die irgendein Garagenfriseur sind. Auch Ein-Mann-Betriebe können super Top-Qualität abliefern, dass die von der Kostenseite das auch ganz gut im Griff haben. Ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Eieruhr für mich. In die Mitte wird gerade so richtig gesqueezed. Das heißt, so der normale, durchschnittliche Friseur, normale Dienstleistung, der wird wahrscheinlich sehr unter dem Kostendruck aktuell leiden und noch keine Mitarbeiter bekommen, so dass es vielleicht noch nach oben oder unten noch mehr für eine Verschiebung gibt. Eigentlich muss am Ende des Tages muss eine Friseurleistung eine Luxusdienstleistung sein. Und da muss man halt gucken, dass man genügend Endverbraucherinnen bekommt, damit die auch bezahlt werden kann. Frage ist ja sowieso, wie viele Salons wird es denn in Zukunft noch geben? Ich habe mit einem, ein Freund von mir ist Zahnarzt. Der möchte gerne seine Zahnarztpraxis verkaufen. Und der sagt, sorry, ich kann das Ding gar nicht verkaufen, weil es gibt einfach nicht genügend Zahnärzte, die Praxis kaufen können. Es gibt keine Käufer dafür. Und dann ist ja, wenn wir das mal auf die Friseurbranche übertragen, wie viele Salons haben wir heute? Wie viele Mitarbeiter bekommen wir? Wie viele machen dann eine Meisterprüfung? Und wie viele wollen sich dann selbstständig machen? Das wird ja auch eine reduzierte Zahl sein gegenüber einer Zahl von Geschäften, die zur Verfügung stehen. Das heißt, in meiner Sicht der Dinge werden sich auf Dauer sowieso die Salonzahlen deutlich reduzieren. So, und dann kann man natürlich überlegen, wenn die sich schon deutlich reduzieren, ich habe ja trotzdem noch ein paar Mitarbeiter am Markt, die auch gerne gute Qualität abliefern, kann ich dann vielleicht in eine Situation kommen, wo ich halt zu einem vernünftigen, rentablen Dienstleistungspreis anbieten kann und wo ich auch meine Mitarbeiter gerecht bezahlen kann, was ja heute nur bedingt der Fall ist.
Als du gerade diese Eieruhr skizziert hast und so schön gesagt hast, in der Mitte wird gesqueezed, ne? So da hat man ja die Ketchupflasche vorm Gesicht, vorm inneren Auge. Und da habe ich so gedacht, die Mitte gar nicht unbedingt vom Preissegment, sondern eher von der Eigenmotivation, vom Anspruch, von der Initiative. Ich hatte ganz vor kurzem erst Podcast-Aufnahme, erscheint bald, ihr Lieben, mit Andrea Hecker alleine im Salon. Die Haarfärberei lebt super gut davon. Ne? Also, aber der Unterschied ist das Engagement, die Leidenschaft für den Job, der Selbstwert, dass sie auch sagt, das ist meine Arbeit wert, ordentlicher Preis und dann geht's. Ne? Und das Ganze ist ja im Premium-Segment dasselbe Spiel. Also wenn man sich als Premium versteht, hat ja wieder was mit dem Standing, dem Inneren zu tun. Ich bin nun mal gut, deshalb kostet das auch Geld, was ich hier mit dir mache an deinen Haaren. Deshalb siehst du hinterher auch so toll aus. Und dafür kriege ich einen Energieausgleich. Ich glaube, dass diese Mitte, das sind so die Friseure, die wegfallen werden über kurz oder lang, die sich eben nicht trauen, die zu nicht mutig genug sind. Weil ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass wir Salons haben, wo wir Mitarbeiter gar nicht in der Form bezahlen können, dass die sich überhaupt ein Leben als Friseur in Deutschland noch leisten können. Das ist also in meinem Kopf, ich war 9 Jahre am Stuhl, ne, habe auch den Job aufgegeben, weil es zum Leben finanziell nicht gereicht hat. Und wenn ich heute gucke, ich mache viel zum Thema Preiskonzeptanpassung, Preisentwicklung nach oben in der Branche und Arbeitskultur. Wenn ich heute gucke, bei den Preisen ist es einfach auch schwer, ein gutes Gehalt zu generieren, wenn die Preise zu gering sind. So, aber den höheren Preis zu nehmen, braucht halt den Mut von innen. Ne? Und ich glaube, das ist so die Mitte, die nicht mutigen Friseure, die können sich einfach nicht halten.
Ja, oder die vielleicht das Konzept nicht angespitzt genug haben. Also ich war, wusste ja, ne, ich bin ja hier eingeladen, muss ja mit schönen Haaren kommen. Also war das
auch mal. Du siehst gut aus. Ja.
Dankeschön. Ich habe auch eine tolle Dienstleistung bekommen und ich war bei einem Friseur, der oder die, sie hat das Preiskonzept gerade vor einem halben Jahr geändert. Sie lässt sich die Zeit bezahlen. Also es gibt einen Kostenvoranschlag für die Zeit, die eine Koloration dauert, die ein Haarschnitt dauert, plus noch natürlich das, was an top an Produkt verwendet wird. Also wenn ich jetzt nur einen kleinen Ansatz habe, brauche ich halt weniger Produkt, als ich einen großen Ansatz habe. Deshalb ist dann der Produktanteil geringer. Mhm. Also die hat ein super transparentes Preissystem gemacht, super transparent. Und sie sagte mir, sie haben Mitarbeiter verloren dabei. Sie würde das System immer wieder fahren, aber es hätte Mitarbeiter gegeben, die gesagt haben, ich bin diesen Preis nicht wert. Mhm. Und das fand ich persönlich so schade, wenn ein Mitarbeiter einen Friseur sagt, ich bin den Preis nicht wert, ich kann die Leistung nicht bringen für diesen Preis. Mhm. Und es waren ja Mitarbeiter, die sehr gut ausgebildet waren. Das fand ich total schade. Und sie hat auch gesagt, mit diesem Preissystem haben wir uns überlegt, wer ist eigentlich unsere Lieblingskundin? Wen wollen wir eigentlich wirklich bedienen? Wer ist denn unsere Kundin? Wen wollen wir eigentlich gar nicht bedienen? Und ein paar hat sie auch verloren, aber dafür neue wiederbekommen.
Ja.
Mhm. Und die sind sehr, 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 sehr glücklich und froh mit ihrem neuen Preiskonzept. Aber der Salon hat natürlich auch, wie man so ganz schön sagt, einen Purpose. Die haben eine Vision. Die haben einen sehr, sehr schön, also einen tollen Führungsstil gegenüber ihren Mitarbeitern.
Mhm.
Fand ich schon sehr beeindruckend. Also nicht, dass sie nicht kämpfen müssen, ne? So nicht.
Klar.
Das heißt kämpfen. Das ist halt Business, ja, unternehmerisch handeln, ne?
Mhm.
Aber die sind auf einem wirklich guten Weg. Und zum Beispiel, was die Preise angeht, damit die Endverbraucherin nicht jedes Mal sozusagen eine komplette Koloration haben muss und bezahlen muss, weil auch deren Endverbraucherinnen sind zurückhaltend, was Konsumausgaben angeht, wird dann einfach empfohlen, okay, dann machen wir halt einfach nur oben den Hut und beim nächsten Mal machen wir es halt wieder ganz.
Mhm.
Oder wir machen heute gar keinen Haarschnitt. Mhm. Also die kommen halt in dem Salon wirklich mit Alternativen um die Ecke, ob die Endverbraucherin die dann nimmt oder nicht, ist egal. Aber mindestens hat sie die Wahl, weniger bezahlen zu können, wenn sie es dann möchte. Und das finde ich echt gut, weil manchmal hat die Endverbraucherin denkt, die, oh, ich würde gern zum Friseur gehen, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben.
Mhm.
Und was ist denn da die Idee? Und ich glaube, da gilt es bei allen, kreativ zu sein und zu überlegen, wie können denn vielleicht solche Quick-Services, Mini-Dienstleistungen aussehen, mit denen dann eigentlich beide glücklich sind, sowohl der Unternehmer als auch die Endverbraucherin.
Und dann geht ganz groß die rote Lampe gerade an, wenn du das schilderst. Und deshalb muss ich es jetzt nochmal sagen. Ich mag das Beispiel und gleichzeitig möchte ich warnen, ihr Lieben, wenn die Kunde nicht bereit ist, Geld zu bezahlen, wenn es ihr gerade zu teuer ist, dann wirklich reduziert die Leistung und macht dann den kleineren Preis und nicht dieselbe Leistung zum Freundschaftspreis. Weil da sehe ich eine riesen Hürde in der Branche. Wir haben so viel Verlust, weil sich eben nicht getraut wird, den richtigen Preis zu nehmen. Du hast den Namen des Unternehmens noch nicht genannt. Bitte lass es auch dabei, weil ich möchte wissen, wo liegt denn der Stundensatz bei denen? Kannst du mir das sagen?
Oh, das müsste ich nachreichen.
Okay, ich weiß also, es nicht. Alles gut, war es nur, wenn es gewusst
hätte. Ich kann dir sagen, was ich bezahlt habe für die Koloration, also Ansatzkoloration, Schnitt und Styling hat 125 Euro gekostet.
Was ja mehr als fair ist, ne?
Was ja mehr als fair ist. Und das ist auch kein Kerstin Lehmann Sonderpreis. Also mindestens nicht, dass ich es weiß.
Naja, dann hoffen wir, genau. Nee, ist gut, ne? Also, vielen Dank. Also auch kurz, dass wir in diesen Preisaspekt nochmal abtauchen konnten. Super gut. Sag mir bitte nochmal, was war deine berufliche Bezeichnung? Und dann hast du vor uns mal so von Events geschwärmt. Da möchte ich noch 2, 3 kleine Geschichten hören aus deiner Eventzeit. Aber was war denn deine berufliche Bezeichnung dann bei L'Oréal?
Ja, gute Frage. Also die hat sich auch immer mal wieder geändert.
Na ja, gut, glaube ich.
Ich habe immer gesagt, ich war Communication Director. Oder es hieß dann Animation and Communication Director, Professional Product Division, wo sich ja kein Mensch was drunter vorstellen kann, noch nicht mal meine Eltern, ja? Noch nicht mal, wahrscheinlich noch nicht mal mein Mann.
Ja, das kann sein. Ja, also du hast
organisiert. Ja, also was ich gemacht habe, ich habe sehr, sehr viel Event gemacht.
Mit Event meinst du Messen?
Veranstaltung.
Veranstaltung, ja. Also auch von Messe bis zu, oh Gott, Color Trophy oder sowas.
Genau, also von ganz kleinen Veranstaltungen, sagen wir mal kleinen, feinen Geschäftsführerkongressen, 80 bis 100 Personen, ist sehr selektiv, bis hin meine größte Veranstaltung für L'Oréal war und die 5000 Teilnehmer bei den 100 Jahren von L'Oréal in Deutschland. Ich durfte auch als große Veranstaltung die Hairworld 2000 für L'Oréal machen in Berlin. Das ist, wenn ich daran denke,
da war ich immer noch. Da war ich auch. Krasses Ding. Das war damals, war ich Azubi, drittes Lehrjahr. Ich war komplett geflasht. Also das war unglaublich.
Das war, genau. Wir hatten also die anderen auch, aber L'Oréal hatte auch eine komplette Messehalle mit Shows in dieser Halle. Das war also für mich das allerbeste, schönste, was ich jemals erleben durfte. Und ich bin sehr stolz, dass ich das umsetzen konnte für L'Oréal.
Ja, glaube ich.
Ja, und natürlich dann so Dinge, Color Trophy habe ich ins Leben gerufen mit meinem Team zusammen. Vision, großes Thema, Veranstaltung, habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen. Sicherlich tolle Community, 2000 Menschen. Inspiration pur durch sehr, sehr gute Speaker, aber auch sehr, sehr gute Akteure und vor allen Dingen dieses Community-Thema, was ja heute irgendwie so gehypt wird, war damals ja auch schon eins. Die Leute haben sich, wollten sich treffen, die wollten sich austauschen. Und dann natürlich so normale Tourneen mit Highlights, mit Akteuren und so. Ja, alle Messen, Top-Hair, hoch und runter, von der ganz kleinen Top-Hair damals in Frankfurt, ich weiß es nicht, was wir hatten, 20 Quadratmeter oder sowas, dann hin zu dieser Top-Hair, die es heute gibt, dann gab es ja damals noch Hair in Beauty in Frankfurt.
Stimmt.
Alle 2 Jahre gab es eine kleine Messe und eine große dann, genau, die ist ja dann vom Markt verschwunden, weil Top-Hair das einfach sehr gut gemacht hat, was sie machen. Und sonst habe ich immer noch, also was ich super gerne gemacht habe, ist einfach, oder ist der Austausch mit Friseuren. Ich hatte ja im Bereich von Education und dieser Events die Akteursgruppe sozusagen bei mir im Team, wenn ich es mal so sagen darf. Und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, gemeinsam die Shows zu entwickeln, die Frisuren zu entwickeln, zu gucken, wie können wir die Gäste begeistern, diese ganze Zusammenarbeit mit den Akteuren und auch vielen, vielen anderen Kunden war immer mein Ding, weil ich habe einfach den Austausch so sehr geliebt. Ich mag Friseure. Ich mag einfach Friseure und Friseurinnen natürlich auch.
Das, auch wenn man dich so reden hört, so und das Leuchten in den Augen. Und das, obwohl du jetzt ja so raus bist, ne, aber du guckst wirklich mit einer Zufriedenheit zurück. Das ist wirklich schön zu sehen. Also freut mich, das ist richtig, richtig schön herzerwärmend. Ich will eine Idee noch mit dir teilen, weil ich jetzt ja gerade dieses Event-Thema bei dir nochmal so am Leuchten in den Augen gesehen habe. Ich habe immer mal gedacht oder denke das immer noch, ich habe es in dem Podcast bestimmt auch schon 5-mal gesagt, wir bräuchten mal ein Event, wo man mal das ganze System in einen Kreis setzt. Also Friseure, Salonleiter, Unternehmer, Azubis, Industrie, Innungen, alles. Kunden, Endverbraucher. Und da mal 100 Menschen in einen Kreis und mal ganz frei darüber sprechen, wo geht das Ganze hin. Also mal wirklich nicht Marktforschung und irgendwie, sondern wirklich mal mit der Basis, mit allen, die beteiligt sind, in den Open Space Format eintauchen. Ich glaube, da können ganz magische Momente entstehen. Glaube ich.
Ich bin die Erste, die dabei wäre. Also lad mich gerne ein,
Ich
falls
lade
das
dich
Ding
ein.
entsteht oder falls du einen Projektleiter brauchst. Ich habe ja ein bisschen Zeit.
Oder das ist ja auch ein guter Gedanke. Ich traue mich halt selber nie ran, weil das ist ja schon ein Rieseninvest, das alles da aufzubauen, etc. Und aber diese Idee, mal wirklich aus dem System heraus ko-kreativ etwas zu generieren. Ne? Also nicht die Industrie hat da eine Idee und die Innung kämpft für irgendwas anderes, sondern wirklich so auch dieses Salongeschäft zu entwickeln im gemeinsamen offenen Austausch. Da war jetzt vor kurzem in Darmstadt war jetzt ein Event, das ging so ein bisschen näher ran. Da hatte ich dann mit dem Veranstalter auch einen Podcast aufgenommen. Wollte ich kurz geteilt haben. Ne?
Gab in meiner Vergangenheit ein Event, hieß Zukunftskonferenz. Ist
Ja.
aber schon 15 Jahre her bestimmt. Es war fand statt im Camea Hotel in Bonn. Und da war der Ansatz genau den du gesagt hast gerade. Also wir hatten also jeder Marktteilnehmer war vertreten. Vom Friseur, Mitarbeiter, kleinere Friseurunternehmen, größere Friseurunternehmen.
Ja,
Großhändler,
cool.
Verband, Industrie und so weiter. War total cool. Es ist nicht so viel rausgekommen, wie wir alle uns gewünscht hätten. Um ganz ehrlich zu sein, es gab dann so Ideen, die ganz weit weg waren und die sich auch im Rückblick, ich habe das Konzept aufgehoben mit dem Protokoll, was damals rauskam. Es war nicht so kreativ, wie wir es uns damals gewünscht hätten. Vielleicht hätte man es anders animieren müssen. Das war irgendwie, vielleicht hätte man mehr Input vorne reingeben müssen, damit sich dann mehr Ideen entwickeln. Aber ich gebe dir recht, ich finde, für diese Branche müsste man alle an einen Tisch setzen, um zu gucken, wo es hingeht.
Richtig. Und du hast gerade gesagt, es fehlte an Kreativität da vor 15 Jahren. Ich bin immer jemand, der sagt, jedes Jahr ist ein neues Jahr auch, ne? Also wie das heute aussehen würde, wo wir alle in Methoden und auch so in dem Mindset, wie arbeitet man miteinander und ja auch schon wieder ein Stück entwickelt haben, käme vielleicht was anderes raus. Aber was ich als kleinen kritischen Aspekt reinbringen möchte, ist, dass wir als Friseurbranche uns häufig so als kreative Branche definieren. Aber wenn es darum geht, Unternehmen neu zu denken, mal Arbeitskultur neu zu denken, Preise wirklich zu verändern, Kundenansprache neu zu kreieren, dann ist es ganz schnell Schluss mit Kreativität. Und wenn wir ehrlich sind, auch häufig in der Beratung. Also wie oft wird denn der Kundin wirklich mal was Neues empfohlen, wo man sagt, ja, da entsteht irgendwie eine bewusste Beratung, du hast vorhin schon gesagt, oder eine richtige Kompetenzwahrnehmung auf Seiten des Kunden, dass der Kunde sagt, oh, wow, was habe ich für eine geile Friseurin so, ne? Also dass die solche Ideen für mich hat. So, ich glaube, die Kreativität in diesem täglichen Tun ist eigentlich ganz schön mau. Sorry, ihr
Ja,
Lieben, aber ihr kennt mich.
also ich würde dir völlig recht geben. Ich glaube, die Kreativität ist eher fokussiert auf Haare, Frisuren und die Liebe vielleicht und vielleicht da den Mut, neue Haarschnitte und so weiter zu entdecken. Das glaube ich schon. Also ich möchte deine Frisuren Kreativität nicht
Fachlich
abschweigen,
da.
zumindest nicht denen, die ich sehr gut kenne.
Ja.
Was ich glaube, ist, dass Business Education fehlt, dass man vielleicht als Unternehmer einmal die Meisterschule gemacht hat, mit natürlich dem ganzen Business Know-how dahinter. Okay, eher Basis Business Know-how. Aber danach gehen ja alle Friseurinnen Stylistin zu eher zu fachlichen Seminaren, vielleicht im Moment nochmal zu Social Media Geschichten,
Richtig.
Community, aber weniger zu Business Seminaren. Und ich glaube, in diesen Business Seminaren, je nachdem, wie man die aufbaut und mit welcher Thematik man die angeht, da könnten dann neue Geschichten entstehen, wie Preiskonzepte, wie neue Salonkonzepte, Endverbraucheransprache etc., neue Kooperationen mit irgendwelchen modernen Medien. Und ich glaube, das fehlt.
Ja, glaube ich auch.
Und deshalb kommt, glaube ich, auch die Branche nicht weiter.
Genau. Weil das,
Also
die
Berater wie du sind
unternehmerische
ja derjenige,
Kreativität.
der das machen kann, ne? Klar.
Ja. Hattest du Mitarbeiter in deiner Zeit? Du warst Führungskraft so ganz lange, auch die ganze Zeit, oder?
Ja,
Ja,
die
ne?
ganze Zeit. Immer Mitarbeiter.
Ja, ne?
Also ich glaube, je nachdem, welche Abteilungen gerade bei mir waren oder wieder weggegangen sind, ich hatte ja auch zum Beispiel mal den ganzen Education-Bereich bei mir, dann hatten wir natürlich mehr, aber so im Mittel würde ich denken, hatte ich sowas wie 15 Mitarbeiter.
So im Schnitt. Du hast vorhin in unserem Eingangsgespräch, so ein bisschen im Vortalk, wenn das Mikro noch nicht an ist, haben wir angefangen, über das Thema Führung zu sprechen. Und ich habe es ja vorhin schon beim Intro kurz gesagt, ich will den Ball gerne nochmal aufnehmen. Du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, wenn man auf einem Pferd sitzt, ist man ganz demütig. So, und dann haben wir im Gespräch gemerkt, es gibt ziemlich viele Parallelen zwischen, ja Gott, aufpassen, was ich jetzt sage, ne? Aber eben zwischen dieser Führungsbeziehung Pferd-Mensch und auch Mensch-Mensch. Und was du gesagt hattest, war, das Pferd sucht sich den Menschen aus, der es führen darf, also wo sich das Pferd sicher fühlt. Ist so, ne? Habe ich
Absolut,
es richtig wiedergegeben, ja, ne?
absolut, ja.
Und da würde ich jetzt mit dir gerne nochmal kurz eintauchen. Wie hast denn du Führung gesehen? Oder wie hast du Führung gelebt? Und wie viel Pferdeerfahrung ist damit eingeflossen bei dir?
Ich denke, es ist ein bisschen Pferdeerfahrung eingeflossen. Vielleicht zu dem Thema Pferd. Jetzt wollen wir die Pferde jetzt mal nicht mit einem Mitarbeiterteam
Nee, eben,
vergleichen.
weiß, ja.
Bei dem Pferd ist es halt so, das Pferd ist ja ein Herdentier. Das Pferd sucht einen Herdenanführer und ordnet sich dann gerne unter, weil der Herdenanführer für die Sicherheit des Pferdes verantwortlich ist, dafür, dass er aufs Futter gefunden wird und so weiter. Dafür ordnet sich das Pferd gerne unter und macht Dinge, die der Herdenführer fragt. Das Pferd ordnet sich aber nur unter, wenn der Chef sicher ist. Also wenn das Pferd und Pferde haben ja auch alle ihren eigenen Kopf, die sind also, wer schon mal ein Pferd geführt hat und es vorher nicht kannte, konnte, der wird feststellen, so einfach geht ein Pferd nicht neben einem her. Das passiert nicht so einfach, weil die haben auch ihre Ideen und ihre Ängste und fragen auch mal ganz gerne nach. Die Funktion, das Pferd und ich ist ja ein Team.
Ja.
Nur einer muss sagen, wo es lang geht. Das ist im Zweifel, bin ich das, nämlich der Reiter. So, das kann nur funktionieren, wenn ich dem Pferd die Sicherheit gebe, auf der anderen Seite aber total partnerschaftlich zu dem Pferd bin. Das Pferd muss es im Viereck für mich tun. Und es funktioniert auch, ich hab da mit meinen Eltern auch länger darüber gesprochen, ne, ganze Olympia und ne, wollen wir alles gar nicht hier
Ja.
wiederholen. Es funktioniert nicht mit Peitsche. Es funktioniert nur mit Überzeugung. Oft mit etwas mehr Zeit, mit Verständnis. Und ja, manchmal muss man auch deutlich sagen, was man möchte. Aber das Thema Gewalt sehe ich überhaupt nicht in der Reiterei, gar nicht. Also ich lehne das auch völlig ab. Trotzdem, ich hatte jetzt einen Fall, ich bin mit einer Schülerin aufs Turnier gefahren, die kann reiten. Die hat aber ein Pferd noch nie auf einen Anhänger geführt. Naja, irgendwann muss es ja lernen. Das ist ja so, ne? Klar. Hat sie schief geführt, ist das Pferd daneben getreten, hat sich wehgetan, war jetzt blöd. So, beim nächsten Mal, okay, pass auf, führen das Pferd jetzt gerade. Eine Freundin von mir, hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, macht Coachings mit Pferden für Führungskräfte. Und es ist unfassbar zu sehen für jemanden, der sich mit Pferden auskennt, dass Führungskräfte nicht in der Lage sind, ein Pferd außenrum zu führen. Sie gehen halt nicht vor, sie gucken das Pferd an, sie machen alle möglichen Dinge falsch. Und das Pferd reagiert, wie es reagiert. Das Pferd ist ja, weiß ja nicht, ob das jetzt ein Vorstandsvorsitzender ist oder ein Produktmanager, ne? Also das weiß es ja nicht, ne?
Ja.
Das sieht nur, okay, möchte ich mich unterordnen? Also möchte ich folgen oder möchte ich nicht folgen? Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen in den Teams. Ich habe sehr stabile Teams gehabt.
Ja.
Mit sehr langer Zugehörigkeit. Zum Teil habe ich auch gedacht, ey, Leute, wollt ihr nicht mal gehen? Wollen wir nicht mal ein bisschen...
Aber was Neues
entdecken. Ja, das hat ja Vorteile und Nachteile, wenn man sehr stabile Teams hat. Mhm. Das hat den Vorteil, man kann sich verlassen, man weiß, wie die denken, die Mitarbeiter, man weiß, was man bekommt, ist ja alles super. Manchmal ist es dann auch schön, wenn ein frischer Wind von außen kommt, um mehr Innovation und so weiter und andere Arbeitsweisen einzubringen. Also insofern, ich bin schon gerne in einem stabilen Team, aber freue mich auch echt über Input von außen. Ich habe versucht, eine klare Linie vorzugeben. Ich habe versucht, immer sehr ehrlich zu sein. Es gab keine Personalgespräche, wo ich was gesagt habe, was ich nicht gedacht habe. Und ich habe versucht, nee, das habe ich auch sicher geschafft, mich immer für das Team einzusetzen. Also Beispiel, wir brauchen eine Praktikantin, weil wir den Workload nicht schaffen. Wir haben diese Praktikantin bekommen, auch wenn das schwierig war. Wir hatten zu viel Workload. Okay, wir konnten das Projekt abgeben. Oder wir wollten ein anderes Projekt. Dann haben wir das Projekt auch bekommen. Und das haben mir meine Mitarbeiter oder meine Teams immer gesagt, du warst immer zuverlässig. Wenn du gesagt hast, wir kriegen das hin, dann haben wir das hingekriegt.
Dann ist auch passiert.
Schön. Dann ist das passiert. Hinzu kam, dass sie sich auch fachlich auf mich gut verlassen haben. Aber das ist natürlich eine Erfahrung, die habe ich halt mit der Zeit bekommen. Weil wenn sie mich nach einer Entscheidung gefragt haben und ich einen Rat gegeben habe, dann haben sie den oft genommen. Ich habe nie gesagt, du musst es machen. Es ist mein Rat. Ich würde das aus diesem Grund so tun. Wenn du es anders tun möchtest, ist auch kein Problem. Aber ich habe immer versucht, Alternativen aufzuzeigen und ich habe immer versucht, mich persönlich einzusetzen für jeden Einzelnen.
Schön.
Und dann hat das irgendwie ganz gut geklappt.
Ich weiß
nicht, ob sie gerade irgendwas für mich zitiert hat und ich irgendwas hat mir aber ist egal.
Ich habe gerade.
Es geht halt nicht alleine. Man muss. Einer muss mal sagen, wo es lang geht und welche Entscheidung am Ende getroffen wird. So ist es ja. Man kann ja nicht im Team jegliche Entscheidung diskutieren. Manche kann man sicherlich mehr diskutieren, andere sind halt kleinere Sachen, die muss man einfach entscheiden. Wichtig ist, dass das Team an einem Strang zieht, dass das Team weiß, was erwartet wird und warum diese Sachen getan werden müssen und warum das Projekt so aussieht, wie es aussieht.
Und dass es aus meiner Sicht auch Klarheit gibt über die Begrenztheit der Situation, ne? Also, weil wenn du sagst, man kann nicht alles immer ausdiskutieren, dann ja vor allem deshalb nicht, weil wir ja nicht in irgendwelchen Wunschgedanken abdriften können. Wir brauchen ja schon die Realität, die wir noch mit ihren natürlichen Grenzen irgendwie eindenken, ne? Ich habe gerade an deiner Geschichte über den im Pferdesport gerade so gedacht, das war, ich weiß, wie schwer das ist, jetzt zu sagen, Pferd und Mitarbeiter gleich, aber das waren unglaublich wertvolle Worte. Ein Rückspulmoment für alle Hörer, Hörerinnen jetzt hier, weil da war ganz viel Wahres dran. Also ganz, ganz viel wirklich, was eben auch mit Menschen ist. Und am meisten beeindruckt mich, dass wenn man möchte, dass Menschen einem folgen, dann braucht es einen ehrlichen Kontakt. So, wie du den Kontakt zu dem Pferd auch haben musst, ne? Also, dass das Pferd dir vertrauen kann. Und das geht eben nicht, oder es funktioniert nicht, indem du auf deinem Namensschild draufstehen hast, ich bin jetzt Chef. Daraus entsteht kein Vertrauen. Ne? Dem läuft denn trotzdem nicht jemand nach. Das entsteht durch integres Verhalten. Ne?
Ich kann ja ein Beispiel von heute Morgen, ganz frisches Beispiel sagen. Ich bin ja ein bisschen locker geritten heute Morgen und dann wollte ich gerne mit meinem sehr jungen Pferd außerhalb der Anlage in den Weg gehen. Wir wollten uns einfach nur entspannen und die Sonne genießen. Und das Pferd ging halt an zwei Dingen nicht vorbei. Ja, ich habe einmal das Bein ein bisschen zugemacht, das Pferd ging trotzdem nicht vorbei. Dann habe ich gesagt, okay, ich steige ab. Du Pferd, Florestini, vertraust mir. Ich habe das Pferd vorbeigeführt Und ich bin auch ein ganzes Stück gegangen, ehrlicherweise. Ich hatte gedacht, Reiten wäre schöner, aber okay, jetzt gehe ich mal neben ihm und habe ihn auch zurückgeführt. Dann habe ich mich wieder draufgesetzt und bin den gleichen Weg nochmal geritten. Das hat er anstandslos getan und hat nicht nachgefragt, ob das jetzt richtig ist. Ich will nur sagen, manchmal ist Vorbildfunktion oder ich helfe dir und dann kannst du es auch alleine, ist auch im Thema Mitarbeiterführung ein großer Aspekt.
Kerstin, lieben Dank. Eine letzte Frage, die jetzt an dich geht. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, passt perfekt. Wie bist du jetzt beruflich ausgerichtet? Aus L'Oréal bist du jetzt in großen Teilen erstmal raus. Und jetzt, was zieht dich, was treibt dich neben der Pferdepassion und auch Familie?
Ja, aus L'Oréal bin ich so grundsätzlich raus. Rein faktisch bin ich ja noch irgendwie die 2 Jahre angestellt, aber ich muss nicht arbeiten. Ja, ich habe Kontakt mit L'Oréal und freue mich auch immer, wenn ich noch einen Beitrag. Also ich habe gesagt, wenn ihr eine Frage habt, fragt mich. Natürlich werde ich alle Fragen weiter beantworten, weil das ist natürlich nicht ganz einfach, nach so einer langen Zeit alles zu übergeben und zu hoffen, dass die Nachfolgeteams alles wissen. Also das heißt, ich bin immer noch ganz locker im Austausch mit L'Oréal. Ich bin auch vielleicht ein bisschen mehr im Austausch mit meinen Friseurfreunden, weil das sind für mich ja nicht Kunden gewesen, sondern Freunde. Also da sprechen wir schon. So, und was ich jetzt im Moment gerade für mich überlege, möchte ich eigentlich was tun oder möchte ich nichts tun? Und wenn ich was tun möchte, was möchte ich tun? Und ich glaube, am Ende werde ich schon gerne was tun wollen, was mehr ist als morgens mein Pferd zu reiten und für meine Familie zu kochen, weil ich glaube, mein intellektueller Anspruch ist einfach auch an mich und an mich einfach groß. Gibt zwei Möglichkeiten: entweder ich mache das in der Branche oder ich mache das im Reitsport. Bin gerade dabei, einen Trainer C-Schein zu machen für Dressurreiten, bin aber auch mit Leuten aus der Branche im Austausch. Was aber nicht heißt, dass das ein Konkurrenzthema zu L'Oréal ist, geht sowieso nicht, weil ich natürlich gesperrt bin für alle möglichen Konkurrenzunternehmen. Das ist ja völlig klar. Aber es gibt auch in der Branche Organisationen wie Interkurfür zum Beispiel, viele meiner Friseurfreunde Mitglied sind, wo ich mich engagieren könnte. Ich habe mich noch nicht so ganz final entschieden. Im Idealfall würde ich gerne so Projekte machen, die zeitlich begrenzt sind, um dann wieder Freiheit zu haben. Nicht gerne regelmäßig jeden Tag unter dem gleichen Druck wie in der Vergangenheit zu arbeiten, weil sonst hätte ich einfach weitermachen können. Ich musste ja nicht aufhören. Es war ja meine Entscheidung, aufzuhören. Also insofern kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen. Ich kann dir sagen, dass am Anfang habe ich gesagt, ich mache auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. Jetzt denke ich, ich habe aber auch gerade zwei gesundheitlich schwierige Fälle in meiner näheren Umgebung. Warum eigentlich? Und man weiß ja nie, ne? Vielleicht
Richtig.
genießt du jetzt seine Zeit. Ich glaube, am Ende Quintessenz, ich werde was machen. Aber nicht so viel.
Aber irgendeine Mischung aus ein bisschen mehr Freiraum wie früher wahrscheinlich und
Ja,
irgendwas trotzdem, was dich erfüllt, ne?
ja.
Kerstin, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Du hast deine Qualität gehalten, sehr authentisch, sehr offen. Danke dafür. Ich glaube, du warst sehr du. Und es gibt eine letzte Abschlussfrage heute an dich, und zwar ist das die gute Fee-Frage. Ich bin die gute Fee und du hast einen Wunsch für die Friseurbranche frei. Was wünschst du dir für die Branche?
Ich wünsche mir, dass es viele glückliche Stylisten in tollen Friseursalons gibt, die so gut bezahlt werden, wie sie es auch verdient haben.
Ich gebe alles dafür. Die gute Fee flattert los. Und wir oder ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button. Sag nochmal herzlichen Dank an dich und an deine Zeit, vor allem, die du mir heute hier geschenkt hast. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir lassen noch ein kleines bisschen ausklingen. Danke, Kerstin Lehmann.
Sehr gerne. Super Spaß gemacht. Danke dir.